Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vom Saulus zum Paulus, Skinhead, Gewalttäter, Pastor, meine drei Leben. So beschreibt Johannes Kneifel seinen Weg von einem prügelnden Neonazi zu einem praktizierenden Christen. Johannes Kneifel ist 17 Jahre alt, als er 1999 zusammen mit einem Freund einen Mann in dessen Wohnung aufsucht, mit den Fäusten zu Boden schlägt und danach tritt der Neonazi mehrfach mit seinen Stahlkappenstiefeln nach. Der Grund, den Mann, den sie aufgesucht haben, Peter Deutschmann, der hatte die Jugendlichen kritisch angesprochen auf ihre rechtsradikale Gesinnung. Einen Tag nach der Tat stirbt das Opfer im Krankenhaus. Johannes Kneifel wird verhaftet und er kommt 5 Jahre ins Gefängnis. Er gilt als hochintelligent, aber auch als hochgefährlich. Er muss mehrfach in Isolationshaft. Die Wende beginnt, als er anfängt im Gefängnis Gottesdienste zu besuchen. Und er fängt an, mit Pfarrern, mit Seelsorgern zu sprechen. Und dann erkennt Johannes Kneifel immer mehr, dass sein Leben, seine Wut, seine Gewalt, seinen Fremdenhass, dass das alles in eine Sackgasse führt. Und er findet zum Glauben an Jesus Christus. Nach der Entlassung beginnt Johannes Kneifel ein Theologiestudium. Er lebt heute in Regensburg und er arbeitet deutschlandweit im kirchlichen und säkularen Raum als Referent. Und seine wichtigste Botschaft ist, er möchte Menschen Mut machen, Veränderung ist möglich. Liebe Gemeinde, vom Saulus zum Paulus, Extremist, Christenverfolger, Missionar, so könnte die Biografie des biblischen Saulus tituliert sein. Saulus, der war auch fanatisch, gewaltbereit. Er war zumindest Zuschauer beim Mord an Stephanus, als der erste Christ gesteinigt wurde. Und auch er hat eine dramatische Lebenswende erlebt, der Saulus. Aber wie kam es dazu? Zunächst war Saulus Jude, aber er war zugleich römischer Bürger, denn er stammte aus der damaligen Hafenstadt Tarsus in Kleinasien, das liegt in der heutigen Osttürkei. Und er war hochbegabt und deswegen ging er in das damalige Zentrum, nämlich nach Jerusalem, um, so würde man heute sagen, Theologie zu studieren, und zwar bei diesem ganz berühmten Rabbi Gamaliel. Und der Saulus war schnell bekannt dort für seine großartige und große, bewundernswerte Frömmigkeit. Er hielt sich dort zu der ganz strengen Richtung der Pharisäer. Und er war einer, der gesagt hat und gelebt hat, ich bin bereit, alles für meinen Glauben einzusetzen und auch den jüdischen Glauben zu verteidigen. Und wenn es dann um diesen neuen Glauben ging damals, diesen neuen Glauben der Christen, da kannte er keine Toleranz. Und dass diese Christen sogar noch behaupten, dieser Jesus aus seinen Augen Gotteslästerer, der sei auferstanden, der würde leben. Und dann noch als Krönung, nur durch diesen Jesus würde man in den Himmel kommen, das war für ihn unerträglich. In seinen Augen sind die Christen nur üble Sektierer, Gotteslästerer, Irregeleitete und man muss solchen Leuten das Handwerk legen, bevor noch mehr Menschen hier auf in Abwege gehen. Und wegen seiner radikalen Ansichten fiel er dem Hohen Rat der höchsten Kirchenbehörde in Jerusalem schnell auf. Und dann meldet er sich freiwillig. Er meldet sich freiwillig bei der Kirchenbehörde Und zwar freiwillig für eine Säuberungsaktion bis ins benachbarte Syrien. Bis nach Damaskus will er reisen, um alle die aufzuspüren, die dieser Richtung, dieser neuen Richtung, den Christen angehören. Er will sie aufspüren, gefangen nehmen, nach Jerusalem bringen, damit man ihnen den Prozess macht. Mit Genehmigungsschreiben der obersten Kirchenbehörde, mit Morddrohungen auf den Lippen, so beginnt er seine Razzia gegen die Christensekte und wird begleitet wohl von ein paar Agenten. Und er macht sich auf den Weg, und das war ein weiter Weg, Jerusalem, Damaskus, das sind 260 Kilometer. Die Zeit drängt. Er will diese Aktion so schnell wie möglich hinter sich bringen. Und dann passiert eben das ganz Unvorhergesehene, das ganz Unerwartete, nämlich nicht mehr weit vor Damaskus, fast am Ziel, da stellt sich ihm plötzlich eine Macht in den Weg. Und diese Macht ist kein Mensch, das ist auch nicht irgendein Schwert, der ihn da den Weg abschneiden möchte, sondern eine übernatürliche Macht, senkrecht von oben, völlig unvorbereitet. Aus heiterem Himmel trifft ihn ein grelles Licht, so hell, dass er geblendet ist und für einige Tage erblindet. Und in diesem Moment stellt sich für den Saulus nur noch eine Frage: Wer bist du, Herr? Er redet diesen Unbekannten mit Kyrios an. Kyrios heißt der Herr. Herr, wer bist du? Weil das ist ihm sofort klar, hier greift einer in sein Leben ein, der viel größer, viel stärker, viel mächtiger ist als alles, was er bisher je erlebt hat. Und dann kommt die Antwort: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das haut den Saulus erst recht um. Er traut den Ohren nicht. Der totgeglaubte Jesus spricht ihn an. Und dieses Wort von Jesus, das trifft ihn wie ein Hammer. Er taumelt, er verliert die Orientierung, er stürzt zu Boden. Nicht nur seine freche Stirn ist getroffen, nicht nur das Großmaul gestopft, sondern sein steinhartes Herz ist entzweigesprungen. Das göttliche Wort hatte durchschlagende Wirkung. Und liebe Gemeinde, auch heute noch holt Gottes Wort so manchen von seinem hohen Ross. Da sitzt der eine auf seiner Vernunft, und das ist für ihn der Macht, der Maßstab und die Richtschnur für alles, was richtig und falsch ist, die Vernunft. Und der andere trabt auf seiner bürgerlichen Frömmigkeit daher, die im Grunde nur eine fromme Fassade ist. Der dritte sitzt auf dem Sattel seiner Rechtschaffenheit und ist stolz darauf: Ich bin okay. Der vierte reitet nach der alten Tour, dass Religion nur was ist für die Schwachen oder nur Opium fürs Volk. Alle miteinander sind wir stolze Reiter, die den Kopf hochtragen. Und deswegen trifft uns manchmal Gottes Wort direkt auf den Kopf. Du bist mir ein Stolz mit deinem, du bist mir mit deinem Stolz ein Gräuel. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast gelogen. Du hast gestohlen, du hast die Ehe gebrochen, du hast andere verleumdet, du hast Gott ignoriert, du bist schuldig. Und wenn Gottes Wort uns trifft, auf den Kopf, ins Herz, dann kommt man ins Taumeln, dann geht man auf die Knie. Saulus hat gestammelt, so sagt er später in einem anderen Brief: Ich elender Mensch. Und Martin Luther hat später einmal ausgerufen: Ich zerschlagene Kreatur. Und dieses Erlebnis, das führt bei Saulus zu einer radikalen Lebenswende. Und weil er anschließend ein völlig anderes Leben geführt hat wie vorher, deswegen bekommt er einen neuen Namen. Aus dem Saulus wird der Paulus. Die Menschen im Vorderen Orient, die haben zweisprachig oder mehrsprachig sogar gelebt. Und die Landessprache war Aramäisch, und in der aramäischen Sprache, da heißt Saulus, der alte Name, heißt eigentlich der Erbetene oder aber auch der Erhabene. Der Große, der Erhabene. Die römische Besatzungsmacht, die sprach Latein, und da heißt Paulus der Kleine. Aus dem Großen wird der Kleine. Das ist ein Programm. Der starke Saulus, der immer gedacht hat, ich bin der King, mir kann niemand, ich weiß alles und ich gebe jedem an, was er zu tun und was er zu lassen hat. Er meint, ich habe das Leben im Griff. Der wird auf einmal ganz, ganz klein. Und der muss erkennen, ich bin ein kleiner Mensch. Und das Allerschlimmste ist, ich bin auf dem Holzweg. Ihr Lieben, wenn sich Ihren, wenn sich deinen Plänen ein Hindernis in den Weg stellt, wenn du mit dem Kopf gegen die Wand rennst, dann ist es immer auch sinnvoll zu fragen, bist du es, Herr? Was hast du mit mir vor? Was willst du mir damit zeigen? Und zum anderen macht diese Saulus-Paulus-Geschichte, die macht Hoffnung. Und zwar Hoffnung für alle die ganz harten Brocken. Für die ganz schwierigen Kandidaten, die jeder von uns sicherlich kennt. Wir alle haben sicherlich Menschen auf unserem Schirm, wo wir sagen, das sind die ganz hoffnungslosen Fälle. Die haben mit Kirche, mit Glaube gar nichts am Hut. Da wird sich auch nichts mehr ändern. Es macht aber Hoffnung, diese Geschichte. Denn wenn Jesus so ein Meisterstück gelingt, dass aus einem Christenhasser und Christenverfolger, aus einem quasi richtigen Terroristen ein Missionar wird, dann kann er doch wohl auch noch die ganz anderen, die weniger schwierigen Kandidaten umpolen, so möchte ich es mal sagen. Und erst recht diejenigen, die vielleicht in Anführungszeichen nur desinteressiert bisher waren, gleichgültig waren. Und wie viel mehr erst die, die sogar auf der Suche sind nach Gott. Heinrich Heine, er war zeitlebens ein Kritiker, ein Spötter, der über Gott, über den Glauben, Kirche, Christen hergezogen ist. Aber am Ende seines Lebens findet er zur Umkehr. Er lässt sich taufen, weil er erkannt hat, dass seine ganze Dichtkunst auf das, was er so riesig und mächtig stolz war, dass er damit ganz viel Negatives und Böses in die Welt hineingetragen hat. Und er wagt es sogar, sich von seinem Lebenswerk loszusagen, und dann hat er Folgendes gedichtet. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt war von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder, vergib mir meine Lieder. Liebe Gemeinde, wie kommt ein Mensch dazu, dass er ernsthaft nachdenkt über sein Leben, über das, was nach dem Tod kommt, über seine Beziehung zu Gott? Wie wird dieses Randthema Gott und Glaube auf einmal zum Hauptthema in einem Leben? Oder einfacher gefragt, wie wird man Christ? Manche brauchen dazu wie der Saulus einen Hammerschlag, der zum Stillstand zwingt. Leider ist es im Leben oft so, dass die Rotlichter und Alarmlampen überfahren werden. Wir merken nicht, wenn sich immer mehr Freunde distanzieren, wenn die Kinder sich entfremden, wenn der Körper Alarmsignale aussendet, wenn wir stundenlang im Internet herumsurfen, weil wir nicht mehr wissen, wohin wir mit dem Leben sollen, wenn wir kaufen, 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 um die Leere im Herzen kurzfristig zu vergessen. Dann braucht Gott manchmal den Hammer. Die gewünschte Stelle in der Firma schnappt ein anderer weg. Eine Krankheit zwingt zum Stopp. Ein Schicksalsschlag in der näheren Umgebung, irgendwo, es erschüttert uns. Eine Beziehung droht zu zerbrechen. Und es geht plötzlich gar nichts mehr. Und dann merkt man, jetzt kann nur noch Gott helfen. Jetzt hilft nur noch beten. Herr, was soll ich tun? Bei anderen ist es weniger spektakulär. Wir hören eine Predigt, vielleicht zum x-ten Mal eine Predigt, aber auf einmal merken wir, heute ist es anders. Heute spricht da vorne nicht nur der Pfarrer irgendein Mensch, sondern jetzt spricht Gott Jesus zu mir durch diese Predigt. Und er rührt mein Herz an und er ruft mich. Und er sagt zu dir, folge mir nach. Manche Menschen ruft Gott schon als Kind. Und wir haben vielleicht geantwortet, weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten. Oder wir haben seine Stimme gehört im Konfirmandenunterricht. Andere Menschen hören diese Stimme bei ihrer Trauung, bei der Geburt eines Kindes oder bei einem faszinierenden Naturschauspiel irgendwo im Urlaub, wo plötzlich klar ist, Gott ist da und Gott spricht zu mir. Aber vor allem redet Gott durch sein Wort, durch die Bibel. Dass wir zum Beispiel lesen im Buch Jeremia, dass Gott sagt, ich habe dich, Mensch, je und je, das heißt schon immer, ich habe dich schon immer geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen und zwar aus lauter Güte. Oder wir lesen im Neuen Testament Matthäus 6, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere zufallen. Oder ich lese Matthäus 11, diese große Einladung von Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht, die ihr unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, lernt von mir. Nicht jedem erscheint Jesus so hörbar, so dramatisch wie Paulus. Jeder Christ hat da seinen eigenen Weg, seine eigene Art von Bekehrung und ist meistens eine eher unauffällige Sache, wenn ein Mensch diesen Ruf hört, diesen Ruf von Jesus hört. Aber das Wichtige ist, egal in welchen Umständen und wie auch immer, wenn wir das merken, wenn wir hören, dass Jesus mich persönlich anrührt, mein Herz mich ruft, dass ich dann sage, Herr Jesus, hier bin ich. Von heute an will ich zu dir gehören. Zeig mir, was ich tun soll. Wie wird man also Christ? Antwort: indem man dem lebendigen Christus begegnet, indem man seine Stimme hört und darauf antwortet. Nun kann man das allerdings nicht machen. Man kann das auch nicht irgendwie arrangieren. Aber wir können Gott, wir können Jesus bitten, wenn wir ihm noch nicht begegnet sind, dass er sich uns zeigt. Und wir können bitten und sagen, Herr, lass mich dich erkennen, lass mich dich spüren. Lass mich erkennen, dass du da bist. Begegne mir, zeige mir, was ich tun soll. Und dann ist es ganz oft so, dass wir was ganz Ähnliches hören wie der Saulus. Nämlich, dass wir den Impuls bekommen und dass Gott sagt oder Jesus sagt, halte dich zu den Christen. Geh dahin, wo die Christen sich versammeln. Geh in diese Gemeinde, geh in die Kirche, geh in den Gottesdienst, geh in den Hauskreis. Bei Saulus hat es geheißen, steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dort in Damaskus wohnte unter anderem ein Christ namens Hananias. Und er hat auch von Jesus einen Auftrag erhalten. Er hat nämlich gesagt, Jesus sagt zu ihm, Hananias, geh in die gerade Straße, in das Haus des Judas, und fragt dort nach einem Saulus von Tarsus, denn er betet. Und es ist interessant, wie der auf das Reden Gottes reagiert. Saulus, der Jesus bisher überhaupt nicht gekannt hat, der ist sofort bereit, das zu tun, was er sagt. Aber Hananias, der Jesus ja schon kennt, der hat zunächst ein großes Aber, das große Aber. Und es ist so menschlich. Aber Herr, ich habe schon so vieles über diesen gehört. Ich habe schon gehört, wie grausam er deine Gemeinde schon in Jerusalem verfolgt hat. Und es war für den Hananias eine Zumutung, so ein Auftrag. Er soll zu dem Christenhasser gehen, der hierher gekommen ist, um ihn ins Gefängnis zu werfen.
Er soll den besuchen, der ihn mit dem Tod bedroht. Da kann doch etwas nicht stimmen. Und deswegen meint der Jesus erstmal einen Ratschlag geben zu müssen und sagt, Herr, nein, das ist doch zu gefährlich. Herr, das ist doch Selbstmord. Das kannst du doch nicht ernsthaft von mir verlangen. So ganz typisch, menschlich irgendwo auch. Aber liebe Gemeinde, Gott sei Dank, auch wenn in dieser Welt sich vieles verändert zum Negativen, Gott sei Dank leben wir ja noch in einem Teil dieser Welt, wo wir jetzt nicht an Leib und Leben bedroht werden, wenn wir Christen sind. Und da ist doch die Frage, sind wir bereit, auf Gottes Stimme zu hören? Wenn Gottes Stimme uns auffordert, wenn Jesus uns auffordert, wenn er vielleicht sagt, lade deinen Nachbarn mal ein zum nächsten Akzente-Gottesdienst. Oder wenn er sagt, besuche deinen kranken Geschäftskollegen. Oder schenk deinem Verwandten mal ein christliches Buch und nicht bloß eine Flasche Wein. Oder sagen wir dann, aber Herr, zu dem soll ich hingehen? Das bringt doch nichts. Der hat seit der Konfirmation keine Kirche mehr von Ihnen gesehen. Ist doch völlig uninteressiert, hoffnungsloser Fall. Oder sagen wir vielleicht, ach Herr, nein, da blamiere ich mich bis auf die Knochen. Da werde ich nicht mehr ernst genommen. Oder vielleicht auch, dass wir sagen, oh, wenn ich da hingehe, der hat immer so komische Fragen und ich habe keine Antworten darauf. Wie oft lassen wir uns von unseren Ängsten, von unseren Vorurteilen bestimmen, anstatt von dem, was Jesus uns sagt. Wenn er sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, vertraue mir, ich weiß schon, was ich vorhabe und ich kenne die Situation und zwar bis ins Detail. Vielleicht ist es heute bei dir, bei Ihnen dran, ein Stück weit Angst abzulegen und die Frage zuzulassen und die Frage auch zu stellen, Herr, wo hast du einen Auftrag für mich? Um wen soll ich mich bemühen? Der Hananias, der überwindet seine Angst und er tut, was Jesus sagt, er geht an die Adresse und er erkennt, dass Gott einen guten Plan hat und deswegen sagt dieser Hananias, lieber Bruder Saulus, das muss ich vorstellen, ein Terrorist, der Christen verfolgt. Und jetzt geht er hin und sagt, lieber Bruder Saulus. Aber warum? Weil natürlich er weiß, um was es geht. Er sagt, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst. Und anschließend kann der Paulus wieder sehen, er lässt sich taufen. Und damit könnte diese Geschichte zu Ende sein. Viele Bekehrungen enden genau damit. Wir haben was mit Jesus erlebt. Er ist uns begegnet. Wir haben eine neue Sicht bekommen auf die Welt und auf unser Leben. Wir haben unseren Frieden im Inneren, weil wir wissen, Jesus hat die Sünde vergeben. Wir sind getauft, wir sind konfirmiert, wir gehen vielleicht sogar in die Kirche. Und dann war es das. Das Kapitel ist abgeschlossen. Aber das ist ein großes Missverständnis. Bekehrung ist immer auch Berufung. Bekehrung heißt, sich in den Dienst dieses neuen Herrn zu stellen. Und deswegen ganz selbstverständlich fängt der Paulus an, bei seinen jüdischen Glaubensgenossen für Jesus zu werben. Und bezeugt, Jesus ist nicht der gescheiterte Prophet, was wir gedacht haben, sondern er ist der Sohn Gottes. Und ich, Paulus, sagte, ich bin der lebendige Beweis für diesen auferstandenen Gottessohn. Und das heißt nachher, dass viele auch der Juden angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und Paulus vergisst dabei nicht, was sein neuer Name bedeutet. Der Kleine. Es ist ihm da klar, ich bin eigentlich viel zu klein, viel zu gering für so einen großen Auftrag. Das Evangelium den Menschen bringen, die Rettung, den Weg in den Himmel zu zeigen, wer bin ich denn? Und dass Jesus ihn gerade herausgepickt hat ausgesucht hat, das ist nicht sein Verdienst. Es ist eine unverdiente Ehre, es ist Gnade. Und sein Name soll ihn immer daran erinnern, um wen es geht. Es geht nicht um Paulus. Nicht der Paulus soll groß werden, sondern Gott soll groß werden. Jesus soll groß werden, groß herauskommen. Und das gilt auch für unseren Dienst in der Gemeinde, unseren Einsatz. Die Frage ist nicht, was bringt es mir? Wie viel Dank bekomme ich dafür? Wie ehrenvoll ist die Tätigkeit? Die Frage ist, was kann ich tun, damit Gottes Ruhm und Gottes Reich in dieser Welt größer wird? Wo kann ich mitwirken, dass Menschen in den Kontakt kommen zu Jesus, ihm nachfolgen, ihm die Ehre geben? Und so ist Jesus immer noch auf der Suche nach Menschen, die sagen, hier bin ich. Ich stelle mich zur Verfügung als Werkzeug. Helfen wir einander, unseren Platz zu finden, so wie Hananias dem Paulus geholfen hat. Oder helfen wir uns auch, uns vielleicht in unserer Berufung zu bestärken, zu ermutigen. Aber auch vielleicht neu zu fragen, wo und für wen oder was können wir uns einsetzen. Und deswegen, lass dich nicht von deinen Ängsten lähmen. Lass dich nicht von deinen Vorurteilen lähmen, sondern vertrau Jesus. Auch wenn du vielleicht nur einen Schritt siehst, nur den einen nächsten Schritt. Der Paulus hat nur eins gewusst, geh in die Stadt. Dort sagt man dir, wie es weitergeht. Der Hananias hat auch nur gewusst, geh in die Hauptstraße. Dort wartet einer. Und was alles danach kommt, das wird sich dann zu gegebener Zeit offenbaren. So führt Gott. Schritt für Schritt. Stück für Stück. Und bist du bereit, mit ihm den nächsten Schritt zu gehen, dann antworte Amen.